Beinhart. Das klingt gut.
Grüezi miteinander, hallo zur achten Sendung bei Daimhardt. Wir sind wieder zu Hause bei Dirk im wunderschönen Brütt.
Der sich heute ins Knie geschossen hat mit der Backmischung, na gut.
Ja, hat sich verlesen oder vertan mit der Menge,
ja,
die bei uns anders angegeben wird. Und wir haben einen Gast bei uns, Martin Steiger aus Dübendorf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Freue mich später, ja, das Thema Mac und Open Source diskutieren zu dürfen.
Genau, wir kommen gerne auf dich zurück.
Wunderbar.
Deswegen bist du da.
Gut, wie immer hier ein paar Sachen zu den Feedbacks. Es war relativ ruhig, Dirk, diesmal. Obschon ja unsere Sendung bisher, glaube ich, am häufigsten heruntergeladen wurde.
Ich meine, wir haben momentan für die letzte Sendung 3.500 Downloads.
Ja.
Das ist absoluter Rekord.
In so kurzer Zeit, ja.
Und sehr interessant ist, dass wir trotzdem so wenig Feedback bekommen. Müssen wir uns vielleicht nochmal Gedanken darüber machen.
Ja, oder Identica oder Twitter besser lesen. Weiß
oder
auch
so.
Nicht. Ja, okay. Und sonst ist ja da nicht viel dazugekommen. Wir hatten aber wieder erneut einen recht strengen Monat. Wir haben ja letztes Mal schon geklagt, so mit Augenzwinkern. Wir waren an verschiedenen Veranstaltungen und eine davon, das war die Open Rhein-Ruhr, da war Dirk, war dort, das ist ja seine Heimat.
Ganz oben. Genau, das ist 20 Kilometer entfernt gewesen von meinem Heimatort, dort wo ich groß geworden bin. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es waren alle großen Projekte da, alle großen Linux-Projekte waren da, muss ich mal einen Blick nach rechts werfen. Und FreeBSD war auch da, ich habe sehr gute Vorträge gehört. Es waren sehr hochkarätige Vorträge da, Leute, die man so in der Szene sehr gut kennt, aber es war ein wenig besucht. Aber von der Art und dem Umfang der Veranstaltung war es einfach klasse.
Ja, okay. Dann waren wir beide am Barcamp in Liechtenstein. Das war das erste Barcamp überhaupt, das im Ländle durchgeführt wurde. Es hat uns sehr gut gefallen, es war relativ klein, etwa 80 Personen, sehr familiär. Dirk und ich haben dort eine Session gehalten zum Thema Open Source, ganz im Allgemeinen, und haben halt dort verschiedene Softwaren vorgestellt, aber auch über Open Source ganz generell diskutiert mit den Session-Teilnehmern und dabei halt wieder einmal festgestellt, dass viele Menschen, die verwechseln freie Software mit kostenloser Software. Das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Freie Software bedeutet in erster Linie, dass der Quellcode offen jedermann zur Verfügung steht. Ob das dann was kostet oder nicht, ist gar nicht definiert. Wenn man, also Richard Stallman sagt, wenn du jemanden findest, der für deine offene Software $15,000 bezahlt, bitte mach das. Aber der Quellcode muss offen sein. Ja, und damit wären wir ja eigentlich schon bei unserem Thema. Dirk und Martin, nämlich Open Source und diesmal mit Mac. Ja, und Martin, wir würden gerne ein bisschen was über dich erfahren, wer du bist, was du machst. Bitte.
Sehr gern. Ja, mein Name wurde schon erwähnt, Martin Steiger, wie man hört, ich bin Schweizer, wohne hier ganz in der Nähe, ebenfalls im Kanton Zürich, bin von Beruf Rechtsanwalt und heute primär selbstständig tätig. Habe dort auch mit Open Source zu tun im Gebiet des Immaterialgüterrechts. Das ist gerade für viele Unternehmen auch immer eine Frage, unter welcher Lizenz beziehen sie ihre Software. Mein Bezug zum Mac ist einerseits ambitionierter Anwender. Ich bin schon seit Jahren Mac-Anwender. Mein erster Mac war ein iMac, noch mit Mac OS 9. Wobei ich damals auch noch beruflich mit Windows arbeitete und privat eine Zeit lang Linux verwendete. Ich wechselte dann aber vollständig zum Mac, als die neuen Intel Macs verfügbar wurden. Dann befasse ich mich mit meinem Blog MacMacken, mit dem Mac, macmacken.com, wo es ja leider eher um die negativen Seiten des Mac-Alltags geht, all die kleinen und größeren Schwierigkeiten, die einem begegnen können. Böse Zungen könnten behaupten, es sei ein Mods-Blog, wobei man findet auch immer viele Tipps, besonders in den freundlichen Kommentaren. Darüber hinaus, wieder in Bezug zu Open Source, betreibe ich eine Wiki-Website, die hat überhaupt nichts mit Mac zu tun, nennt sich ZRH-Wiki und befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Flughafen Zürich, ist aber auch unter einer mehr oder weniger freien Lizenz publiziert, ist eine Creative Commons Lizenz. so weit wie möglich das geht, ja.
Nutzt du auch den Mac in der Kanzlei oder in deinem Berufsleben?
Ja, seit ich selbstständig arbeite, arbeite ich auch beruflich auf dem Mac. Wobei, wie Roman und ich auf dem Hinweg schon besprochen haben, ja, es ist gar nicht so einfach, Anwaltssoftware für den Mac zu finden. Gerade wenn man noch Wert legt auf Schweizer Spezialitäten. Aber ja, die einzige Ausnahme ist meine Buchhaltungssoftware, die läuft virtualisiert unter Windows.
Okay. Ich habe einen Bekannten, der setzt tatsächlich Linux ein in der Kanzlei und wenn da Leute anrufen und Werbe und Software verkaufen wollen, dann ist die erste Frage, läuft die unter Linux? Und dann sagen die nein und dann sagt er, seitdem hat er sehr viel Ruhe. Das ist auch ein positiver Punkt in dem Moment.
Ja, ich nehme an, auch unter Linux ist es wohl schwierig, Anwaltssoftware zu finden. Ja, ja.
Definitiv, ja. Definitiv.
Ja. Zu deinem Blog noch ganz kurz, MacMacken, das ja, gibt es ja schon etwas länger,
ja.
Dieses Blog. Du hast vorhin gesagt, es wäre ein Mods-Blog. Ich lese diesen Mods-Blog.
Böse Zungen behaupten das ab und zu, ja.
Ich nehme ihn aber nicht als Mods-Blog wahr. Es gibt ja auch immer Lösungen dazu, wenn etwas nicht funktioniert, wie man es machen könnte. Also es ist nicht so, dass jetzt Martin unsere Hörer von seinem Blog wegscheuchen, ich weiß das hochdeutsche Wort nicht, wegscheuchen will, vertreiben will, ja, sondern eigentlich möchtest du sie ja zu dir holen, nehme ich mal an.
Klar, ja, Leser sind jederzeit willkommen, gerade auch Anwender, die nicht täglich mit dem Mac zu tun haben, die bringen jeweils interessante Perspektiven ein und klar, in meinem Blog geht es primär darum, was ich bei meiner alltäglichen Arbeit als lästig empfinde. Die Fehler, die ich beschreibe, sind manchmal sehr selten, manchmal treten sie nur bei mir auf, andere sind wiederum sehr häufig, aber grundsätzlich ist es meine persönliche Perspektive. Das Ziel ist nicht, möglichst viele Fehler bei Apple zu finden oder Apple-Fanboys zu beleidigen, auch wenn das zwangsläufig ab und zu notwendig ist, ja.
Das wäre vielleicht mal eine Lücke, das auch für Linux zu tun. Da sind auch sehr viele Fanboys und Fangirls unterwegs, die jede Kritik direkt als persönlichen Angriff werten. Ich finde das vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Wäre mal eine Idee für ein Projekt, wenn einer der Hörer möchte.
Klar, jederzeit. Ja, wir sind ja beim Thema Open Source. Darunter fällt auch GPL, also die General Public License, initiiert durch Stallman. Diese Lizenz gibt es ja mittlerweile in drei Hauptästen und da gibt es jeweils Unteräste dazu. Ganz grundsätzlich, Martin, GPL-lizenzierte Software, gibt es die beim Mac?
Ja, die gibt es auch für den Mac, ja.
Die gibt es. Ja. Das war schon sehr gut. Also da wird, ich weiß gar nicht, OpenOffice wird da drunter fallen, nehme ich an.
Ja, gibt's? Es gibt, ja, darf ich unterbrechen?
Ja, Entschuldigung, klar. Ja. Ja, natürlich.
Es gibt zahlreiche große Open-Source-Projekte auf dem Mac. In meiner eigenen Arbeit ist OpenOffice sehr wichtig, wobei das steht nicht unter GPL, sondern der Lesser GPL. Es gibt dann noch die Mac-Variante, die Mac-optimierte Variante NeoOffice.
Ja, lebt die immer noch?
Die lebt noch und ist unter GPL lizenziert.
Ja.
Dann in meiner täglichen Arbeit sehr wichtig Firefox. Plus auch viele weiteren großen Open-Source-Projekte. Dirk hat mich auf einige aufmerksam gemacht, habe die auch wieder mal ausprobiert. GIMP zum Beispiel gibt es für den Mac, Inkscape, Scribus. Wobei, die sind leider normalerweise nicht in einer Mac-optimierten Version verfügbar, sondern nur über X11. Also man merkt dann ziemlich gut, dass es nicht für den Mac gebaut wurde. Es läuft zwar, aber für einen Mac-User wirkt es abschreckend.
NeoOffice, ist das immer noch? Läuft das immer noch nur unter X11 oder wurde das geändert mittlerweile?
Nein, gerade NeoOffice ist schon lange nativ auf dem Mac verfügbar.
Okay.
Was du vermutlich meinst, ist das eigentliche OpenOffice, das Original, könnte man sagen. Das gibt es seit, schätzen wir, 1 bis 2 Jahren unter der Mac-Benutzeroberfläche Aqua.
Ah, dann war OpenOffice damals unter X11.
Ja, genau. Okay. Das war jahrelang nur so verfügbar und NeoOffice war der Versuch von ehemaligen Sun-Entwicklern, das OpenOffice auf den Mac zu bringen, mit einigen Optimierungen, wobei sie zur Darstellung der Benutzeroberfläche Java verwenden. Mhm. Was auch häufig wieder zu Missverständnissen Anlass gibt, aber auch schon dazu geblockt über gängige Missverständnisse über NeoOffice. Denn bloß weil Java zum Teil verwendet wird, ist es nicht per se langsamer etc. Mhm. Und Ja, die Situation heute in Bezug auf OpenOffice ist, es gibt das native OpenOffice, natürlich mit den Ressourcen von Sun dahinter. Auf der anderen Seite NeoOffice mit im Wesentlichen zwei Hauptentwicklern, die jeweils nach dem Erscheinen von neuen OpenOffice-Versionen einige Zeit abwarten, dann die stabilen Änderungen übernehmen und ihre eigene Version herausgeben. Dadurch, dass es lediglich zwei Entwickler sind und die Community viel kleiner ist, haben sie ein Problem mit der Finanzierbarkeit. Deshalb gibt es seit einiger Zeit die Regelung, dass man den Support für NeoOffice nur noch bekommt, wenn man spendet. Okay. Ich bin zum Beispiel Spender, spende regelmäßig für NeoOffice, dafür habe ich direkten Zugang zum Support, direkt zum Entwickler.
Okay, finde ich fair.
Ja, habe ich jetzt auch so noch nie gehört, aber...
Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Seit etwa einem halben Jahr wird das durchgesetzt. Vorher war es so, dass man als Spender die neuen Versionen früher bekam. Mhm. Die kompilierten Versionen.
Das habe ich auch in Erinnerung, ja.
Der Quelltext ist frei verfügbar. Okay. Aber für die meisten Anwender ist das keine Option, sich ein Office-Paket selbst zu kompilieren. Mhm. Allein schon wegen dem Zeitaufwand. Mhm. Das dauert doch ziemlich lang.
Mhm. Ja. Mhm. MySQL hat es ja früher nicht anders gemacht. Die haben die Software frei herausgegeben, haben den Quelltext veröffentlicht und haben für Support Geld genommen.
Ja.
Wenn das jetzt sogar gegen Spende geht, finde ich das sogar eigentlich noch ein bisschen schöner, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und für mich als Anwender ist es sehr komfortabel. Klar, man spendet, es summiert sich mit der Zeit, aber der Support ist exzellent und hochkompetent naturgemäß.
Großartig.
Der einzige Nachteil ist, dass häufig auf Fehler in OpenOffice verwiesen werden muss. Denn OpenOffice für den Mac funktioniert zwar, nun auch die native Benutzeroberfläche, aber ja, man merkt, dass es keine Mac-Anwendung ist. Mhm. Das merkt man in vielen Kleinigkeiten. Mhm. Es ist nicht so schlimm wie Anwendungen, die nur unter X11 laufen, was an eine Zumutung grenzt für den normalen Mac-Anwender, aber man merkt es halt.
Okay. Eine Frage zu den Spenden jetzt, Martin. Ist da vorgegeben, wie hoch die ist, oder kann man da einfach x-beliebig einen Beitrag spenden?
Nee, es ist vorgegeben. Ich kenne den Grenzwert im Moment nicht genau, aber man muss innerhalb eines Jahres so und so viel gespendet haben.
Okay.
Wir sagen, die Höhe liegt irgendwo bei schätzungsweise 30 Euro.
Ja.
Das kann man auf den NeoOffice-Seiten in Erfahrung bringen. Und was auch nett ist, im Forum bekommt man dann Sterne. Je mehr man gespendet hat, desto mehr Sterne gibt es. Das ist dann auch ein gewisser Anreiz, ja.
Davon umgenommen ist ja, dass man Support durch die Community bekommt.
Genau, oder? Ja.
Okay.
Ja. Wobei eben bei NeoOffice ist die Community halt eher klein.
Okay.
Also sagen wir so, wenn es ins NeoOffice-Forum geht, dann einerseits, wenn man nicht spendet, steht nur ein Teil der Foren offen.
Okay.
Und ja, weil halt ein Großteil der Foren sind Support-Foren, wo die Entwickler antworten.
Okay.
Hingegen bei OpenOffice, geht man dort ins Forum, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man eine Antwort bekommt. Es ist halt meistens nicht von einem Entwickler.
Okay.
Und ob das langfristig funktioniert, ist schwierig zu sagen. Ja.
Versuch ist es wert, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und die beiden Entwickler, die leben ja davon, die hatten wohl fast keine andere Wahl, ja.
Ja.
Okay, ja, gut.
Holt uns immer wieder rein.
Ist so. Das ist wahr, ja.
Ja. Ja, wir haben ja im Vorfeld Martin und Dirk die Frage gestellt unseren Hörern und auch du deinen Lesern, was würdet ihr gerne hören wollen, wenn Martin dann bei uns ist? Und da mal zu beginnen, Daniel Stoney hat sich da ziemlich ausgelassen mit einem Beitrag, in dem er eigentlich mal, wie Daniel halt ist, der hat mal seine Kanonen aufgefahren und hat mal gegen Mac geschossen. Dani ist ja ein Verfechter von Linux, speziell auch von Ubuntu, ist auch sehr aktiv. Und er ist ein lieber Kerl, also er ist nicht nur Kanonier, sondern auch ein lieber Kerl. Aber er hat da doch ziemlich hart geschossen gegen Mac, auch gegen Applikationen. Wir haben das Thema vorher ganz kurz angesprochen. Angriffe auf Mac ist natürlich keine Angriffe auf deine oder auf irgendeine Person.
Ja, klar.
Aber trotzdem hier die Frage, wie gehst du mit solchen Angriffen um, wenn sie jetzt beispielsweise auf deinem Blog so erschienen wären?
Ich finde es interessant, mehrheitlich, ja.
Okay.
Manche Beiträge lasse ich einfach stehen.
Ja.
Also auch in den Kommentaren, es kommt sehr selten vor, dass ich einen Kommentar löschen muss. Meistens nur, weil es einfach pure Werbung ist oder einfach Spam.
Ja.
Sonst bleibt alles stehen, wenn ich Lust habe, schreibe ich eine Antwort. Ja, und sonst, es gibt halt unterschiedliche Meinungen, damit kann ich sehr gut leben.
So machen wir das mit unseren Blogs ja auch.
Genau.
Wenn es jetzt nicht gerade grob beleidigend ist, würde ich auch nichts löschen, muss ich auch sagen.
Nee, mache ich auch nicht. Jetzt ein Votum von Dani war ja, dass das Mac, die Mac Office Suite, dass man deren Dokumente nicht mehr lesen kann, wenn man über die Software nicht mehr verfügt. Ja, ja. Ich glaube, das stimmt so, oder?
Das stimmt, ja. Also es geht um Apple iWork.
Jawohl.
Also vor allem mit der Textverarbeitung Pages.
Jawohl.
Und die speichert tatsächlich nur das proprietäre Apple iWork-Format ab.
Ja.
Es gibt aber einen Ausweg, und zwar ist die PDF-Unterstützung auf dem Mac sehr gut. Mhm. Windows-Benutzer müssen ja meistens eine Zusatzsoftware installieren, um PDFs produzieren zu können. Auf dem Mac und auch gerade in iWork steht das standardmäßig zur Verfügung. Insofern ist die Problematik etwas entschärft, solange es nur um die passive Nutzung von solchen Dokumenten geht. Für die Zusammenarbeit steht man vor einem Problem. Oder man muss auf Microsoft-Formate ausweichen. Das wird unterstützt von iWork, wie immer, plus minus, ja. Wobei, da gibt es schon Probleme zwischen Microsoft Word-Versionen zum Beispiel. Aber es stimmt, es wird kein offenes Format unterstützt. Was mich auch erstaunt, denn zum Beispiel der Mac OS X eigene Texteditor, TextEdit, unterstützt offene Formate.
Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Geschichte von Apples Mac OS sagen, so im Laufe der Jahre? Die haben sich ja vor einigen Jahren entschieden, komplett umzustellen auf ein Unix-basiertes System, welches auch noch rudimentär unter dem Mac vorhanden ist. Und wie denn so der Weg dahin war?
Ja, genau. Man kann mal ganz am Anfang beginnen. Apple wurde 1976 gegründet. Man kennt diese legendären Geräte, Apple II und so weiter. Und natürlich entstand schon bald das Bedürfnis nach einem Betriebssystem. Halbwegs legendär ist noch Lisa. Das war das erste Betriebssystem, das erste Homecomputer-Betriebssystem mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Konnte sich aber nie durchsetzen, war insgesamt zu teuer. Dann das eigentliche Mac OS gibt es seit 1984. Erschien die erste Version. Einige dürfen auch den legendären Werbespot kennen, der auch anspielt auf George Orwells 1984. Findet man bei YouTube, wenn man danach sucht. Ist noch spannend zu sehen, auch wenn man es vergleicht mit der heutigen Wahrnehmung von Apple. Denn damals war Apple ein Underdog, zumindest in der Werbung, und heute wird Apple häufig kritisiert, zu wenig Freiheit zuzulassen. Ja.
Also den Spot werden wir sicherlich in den Sendungsnotizen verlinken, sodass ihr euch den auch noch in Ruhe angucken könnt.
Ja, sehr gern. Auf jeden Fall, schon kurz nach dem Erscheinen von Mac OS, also noch ohne das X, ohne die 10, musste Steve Jobs Apple verlassen. Er wurde entlassen vom Management damals und er gründete dann ein eigenes Unternehmen, das Unternehmen Next. Das stand irgendwie für den Next Big Thing, also er wollte den Computer neu erfinden. Apple entwickelte sich in den folgenden Jahren weiter, sie erschienen immer neue Mac OS-Versionen. Das ging bis zur letzten Version 9. Nun, so Mitte der 90er Jahre hatte Apple zunehmend Probleme. Man hatte das Mac OS, das wurde ursprünglich für 68.000er Prozessoren von Motorola entwickelt. Später schloss sich dann Apple der PowerPC-Initiative an, die auch von Motorola kam. Aber das System, es war ein Single-User-System und hatte zunehmend auch sichtbar Mühe mit der Konkurrenz, insbesondere dann natürlich Microsoft Windows mitzuhalten. Das kam ja dann Mitte der 90er Jahre, konnte sich Microsoft Windows definitiv etablieren als das grafische Betriebssystem auf dem Desktop. Nun ja, Apple versuchte dann die Situation zu retten und begann mit dem Copeland-Projekt. Ja, im Rahmen dieses Projektes sollte, es war irgendwie, schätzungsweise 1994 begann das, sollte die Betriebssystemwelt neu erfunden werden. Doch wie es häufig ist, wenn man das völlig neu erfinden möchte, es wurde dann bald schon wieder eingestellt, 1996. Nun ja, es musste eine neue Lösung her und da die Schwierigkeiten von Apple auch in wirtschaftlicher Hinsicht immer größer wurden, die Entwickler wandten sich ab, denn Apple versprach ständig, ja, wir bringen etwas Neues, aber es kam nie etwas. Und Entwickler setzen auf Stabilität und Zuverlässigkeit. Kam man dann auf die Idee, ja, man könnte ein anderes Betriebssystem einkaufen. Man zog unter anderem BOS in Betrachtung, das heute ja nur noch eine marginale Bedeutung hat, aber immer noch online verfügbar ist. Und kaufte dann schließlich Next, das Unternehmen, das Steve Jobs gegründet hatte und das in der Zwischenzeit ein eigenes System, Next Step, entwickelt hatte. Next Step, auch OpenStep. OpenStep war die Variante, die lizenziert wurde an andere Unternehmen. Und das System hatte vor allem den Vorteil, das Betriebssystem, dass es auf unzähligen Plattformen lief. Nun ja, zuerst war die Idee, im Rahmen des sogenannten Rhapsody-Projektes Next oder OpenStep zu übernehmen, vollständig zu übernehmen, die bisherigen Mac-Anwendungen in einem Emulator laufen zu lassen. Was bei den Entwicklern leider gar nicht gut ankam. So entschloss man sich dann schließlich, die funktionierenden Teile oder die besten Teile von NextStep zu übernehmen und darauf ein neues Betriebssystem aufzubauen. Und aus dem entstand dann letztlich das heutige Mac OS X, wie man es kennt. Wobei, vielleicht muss ich gerade an dieser Stelle ein populäres Missverständnis korrigieren, Mac OS X ist nicht Open Source. Es ist auch kein Unix, kein klassisches Unix. Es ist zwar seit Mac OS 10.5, also seit Leopard, hat es diese POSIX-Zertifikation, ist wieder offiziell ein Unix, aber es gibt schon zahlreiche Unterschiede dazu.
Nun gut, Windows NT wurde auch POSIX zertifiziert.
Genau, ja.
Windows NT ist ganz weit weg von Unix, egal wie man es dreht. Ich habe es in Erinnerung, dass das Mac OS X auf FreeBSD basiert. Kann das sein, dass Next Step auf FreeBSD basierte und dass so die Verbindung zustande kommt?
Mac OS X basiert nicht auf FreeBSD.
Okay.
Das ist so nicht korrekt. Vielleicht einen Schritt zurück. Was es gibt, ist Darwin. Und Darwin ist das eigentliche Betriebssystem, auf dem das heutige Mac OS X basiert, aber auch das iPhone Operating System und das Apple TV System. Auf dem basiert alles. Und Darwin ist vom Grundsatz her Open Source.
Okay.
Das wird unter der Apple Public Source License veröffentlicht. Ist keine Lizenz ganz im Sinn der GPL oder GPL, aber der Quelltext ist verfügbar. Ist frei verfügbar, man muss nicht dafür bezahlen. Das heißt, im Sinn, den wir vorher besprochen haben, ist es Open Source. Mhm. Und das System besteht einerseits aus dem Kernel. Es gibt Treiber dazu, die aber proprietär sind. Die Problematik ist ja bekannt von anderen Open-Source-Systemen, plus noch das Userland im Text-Mode, also die ganzen Tools, die man unter Unix kennt. Und nun haben wir den Kernel, der wurde aus NextStep übernommen. Dann hat man einige BSD-Elemente, die stammen tatsächlich aus FreeBSD. Und was es dann noch gibt, sind einige weitere Hilfsprogramme, plus noch einen IO-Kit. Also Input-Output-Kit für die ganze Kommunikation. Wobei, was man schon sieht, der Kernel, der nennt sich XNU. Das ist halt wiederum X is not Unix. Und X steht dabei für die Mac-Benutzeroberfläche.
Okay.
Gilt heute nicht mehr, haben wir gesagt. Ist nun POSIX zertifiziert. Aber damals war das ganz bewusst, ja. Denn der Kernel ist anders aufgebaut.
Okay.
Wer dieses Thema noch vertiefen möchte, das könnte man bestimmt auch verlinken. Es gab vor 2 oder 3 Jahren am Chaos Communications Congress in Berlin einen spannenden Vortrag zum Thema über den Kernel von Mac OS X.
Okay.
Das ist sehr empfehlenswert. Es gibt die Folien dazu nach dem Paper.
Verlinken wir gerne.
Mhm. Kann man noch ein wenig tiefer einsteigen, was gerade die Unterschiede sind.
Okay.
Aber man kann im Prinzip nicht sagen, dass Mac OS X auf FreeBSD basiere.
Okay.
Und auch zum Teil noch BSD-Bestandteile, zum Teil stammen sie aus dem klassischen BSD. Das war dann Version 4.4, also die letzte stabile Version aus Mitte der 90er Jahre.
Mhm. Aber.
Was man hier noch erwähnen könnte, es gab den Versuch, Darwin jenseits von Apple zu entwickeln, zu veröffentlichen. Das nannte sich Open Darwin, ist aber gescheitert. Er wurde eingestellt. Was es heute noch gibt, ist Pure Darwin, ist ein Nachfolgeprojekt von Open Darwin, aber ist aus meiner Sicht von geringster Bedeutung. Denn ja, das Interesse war einfach zu klein, um das Projekt weiter treiben zu können.
Ja. Bleiben wir noch einen Moment bei den Lizenzen bzw. bei Open Source oder nicht. Mac OS X darf ja, so wie ich das verstanden habe, nur auf Apple-Eigenhardware betrieben werden. Da hat ja vor 2-3 Wochen eine Firma ziemlich auf die Kappe bekommen, ja. Die, ich glaube, OS X auf fremder Hardware irgendwie gekauft hat. Hast du da ein paar Details dazu, Martin?
Ja, es ist so, es stimmt, ja. Apple wünscht nicht, dass man Mac OS X auf anderer Hardware als Apple Hardware verwendet. Wobei das eine Frage des Lizenzvertrages.
Ja.
Also des End-User License Agreements. Hingegen ist es durchaus möglich, Mac OS X auf nicht Macs oder nicht Original Macs zu betreiben. Das nennt sich dann Hackintosh. Findet man online problemlose Ressourcen, um das zu tun. Gerade auf Netbooks ist das sehr populär. Apple unterstützt das natürlich nicht. Im Gegenteil, man muss jederzeit damit rechnen, dass nach einer Aktualisierung das eigene Mac OS X auf einem Hackintosh nicht mehr läuft. Ist möglich. Und ist juristisch eine Grauzone, aber viel hat man nicht zu befürchten. Ja.
Ist das License Agreement auch erst dann einsehbar, wenn man die Packung schon geöffnet hat?
Gut, kommt darauf an, wie man es kauft, ja. Okay. Aber ja, im Grundsatz schon, ja.
Also in Deutschland wäre es dann so, dass die License Agreement, also dass das nicht gültig wäre, weil man vorher, bevor man vor dem Kauf das sehen muss.
Ist in der Schweiz auch so. Wobei, man müsste nun noch die Verpackung genau ansehen, was dort steht, ja. Wobei eben ist juristisch unproblematisch.
Also ich kann mich an ein Siegel erinnern, wo draußen drauf stand, mit dem Öffnen dieses Siegels erklären Sie sich einverstanden mit den innenliegenden Nutzungsbestimmungen. Also das geht natürlich nicht.
Nee, das funktioniert nicht. Und in Realität, es sind eher Probleme im Alltag, die man dann hat, allenfalls bei einem Hackintosh. Eben, man muss die Treiber beschaffen, es funktioniert etwas nicht mehr. Das ist eher etwas für abenteuerlustige Anwender.
Okay. Jetzt gab es ja eben ein Unternehmen, das aufgrund eines Richterspruches wahrscheinlich untergehen wird. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Das war letzte oder vorletzte Woche in der Presse. Die haben ja Apple Software für andere oder auf andere Hardware verkauft. Ja. Weißt du gar noch, wie diese Firma geheißen hat?
Ja, sie heißt Psystar, ja, genau. Mit Y geschrieben. Ja. Die versuchten das ja und ja, scheinen nun in juristischer Hinsicht gegenüber Apple unterlegen zu sein. Mhm. Ja.
Mhm. Okay.
Wobei, für mich persönlich war das nie ein Thema, denn der große Vorteil der Apple-Welt ist ja, zumindest wird das auch so vermarktet, ist auch häufig so, man kauft ein Gesamtsystem, man zahlt einen hohen Preis, nicht nur monetär, ja, dafür, dass man in diesem Gesamtsystem eingeschlossen ist, dafür erhält man ein hohes Maß an Komfort. Mhm. Und ja, eben mit Hackintosh oder mit anderen Herstellern ist dieser Komfort nicht mehr gewährleistet. Ich blogge fast täglich über Macken, ja, also dieser Komfort ist teilweise erheblich gestört, aber im Großen und Ganzen stimmt das Gesamtpaket. Was wohl auch die aktuelle Beliebtheit von Macs erklärt, gerade für Windows-User, die ja scharenweise, zumindest so mein Eindruck, auf den Mac wechseln.
Ich kann für meinen eigenen Teil sagen, dass ich noch kein anderes System kenne, was Hardware und Software so gut verheiratet wie Apples. Aufgrund des geschlossenen Systems ist das nichts für mich, okay, geschenkt, aber ich muss zugestehen, dass es sowas, was Zusammenspiel von Hardware und Software angeht, schon führend ist, absolut führend ist. Und wenn man heute an die Universitäten geht, dann sieht man überwiegend Leute tatsächlich mittlerweile mit Linux und noch mehr mit Macs rumlaufen. Und das hat seinen Grund.
Ja, historisch interessant in diesem Zusammenhang ist, dass früher Mac OS lizenziert wurde an andere Hardwarehersteller. Bis und mit Version 7.
Hm, wusste ich nicht.
Erst als Steve Jobs wieder zurückkam, wurde das beendet. Und zwar ganz elegant, ja, sich von Apple mit dem Sprung auf Version 8. Mac OS 8 war ursprünglich nur gedacht, ja, um Mac OS 7 zu verbessern, aber die Lizenzverträge, die lauteten alle auf Version 7. Und nun mit Version 8, ja, erloschen die automatisch. Mhm. Was in diesem Zusammenhang auch noch spannend ist, alle Mac-Versionen von Mac OS X sind nach Großkatzen, also nach großen Raubtieren benannt, Snow Leopard und so weiter. Was auffällig ist, dass es damals einen Lizenznehmer gab in Großbritannien, der seine eigenen Mac-Computer genau nach solchen Großkatzen benannte.
Okay.
Könnte sein, dass das die Inspiration war, ja. Eine andere These ist, dass es sich um deutsche Panzer handelt, ja. Hat auch jemand herausgefunden, ja, dass es eine erstaunliche Übereinstimmung gibt, ja, mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen. In der Schweiz kenne ich nur den Tiger.
Leopard, genau.
Der Tiger war, glaube ich, ein gepanzertes Fahrzeug oder so.
Der Tiger war ein Flugzeug, glaube ich. Ne?
Das gibt es auch, ja. Wobei es gab auch ein gepanzertes Fahrzeug. Wobei eben bin ich kein Experte.
Ich auch nicht, da halte ich mich raus.
Ja. Aber es ist historisch interessant, ja, dass es einen Lizenznehmer gab, der diese Bezeichnungen verwendete und nun werden sie für Mac OS X verwendet.
Ist ja auch ein schönes Bild, ne? Elegante Tiere.
Ja, ja.
Sehr kräftig. Ja.
Wobei, das war nicht von Anfang an so. Mhm. Die ersten Mac OS X Versionen, die erschienen noch nicht unter diesem Codename, mhm, sondern einfach unter Versionsbezeichnung. Mhm. Ja. Mhm. Plus waren sie auch grässlich instabil und so weiter.
Ich habe die Umstellung von Mac OS 9 auf Mac OS 10 mitbekommen. Da habe ich in einer Eventagentur gearbeitet, nein, gar nicht wahr, in einer Promotion-Agentur gearbeitet. Und die ganzen Designer, die auf Mac gearbeitet haben, die haben geflucht, weil ja, all ihre Software nicht mehr so lief, wie sie laufen sollte. Ja. Aber man konnte halt nur noch Macs mit dem neuen Betriebssystem kaufen, von daher
genau, gab es ein Problem. Die bisherige Software lief ja noch, ja.
Das wäre dann aber auch mehr schlecht als recht.
Genau, leider. Ja. Wobei, also man muss sagen, auch heute, dann kam der Wandel auf die Intel-Prozessoren. Doch heute ist es so, man kann immer noch die PowerPC-Software laufen lassen, die wird emuliert. Zum Teil sogar spannend, die wird sehr effizient emuliert. Also die läuft dann wirklich schnell. Also wenn man früher gewohnt war, mit PowerPCs zu arbeiten, heute auf der Intel-Plattform sehr angenehm.
Okay.
Auch wenn vom Aussehen her teilweise gewöhnungsbedürftig, weil ja diese Anwendungen schon etwas älter sind.
Mhm. Ja. Ja, ich schlage vor, wir kommen nochmals zurück auf diese Anfragen, die wir auf dem Daimart-Blog gehabt haben.
Gerne, ja.
Martin, ich weiß nicht, hast du dir da ein oder zwei rausgestrichen, die dich gepikst haben oder so?
Ja.
Bitte, wenn du dazu etwas sagen willst.
Ein spannendes kannst. Thema sind ja, ohne Zweifel die beiden Projekte Think und MacPorts.
Ja.
Wo man Unix-Anwendungen, Open-Source-Anwendungen für den Mac beziehen kann. Beide Projekte bieten entsprechende Repositories an,
mhm,
und auch Package Management.
Mhm.
Also ähnlich wie man es von Linux-Distributionen her kennt. Und da gab es auch Fragen in den Kommentaren. Eine häufige Frage ist auch, was ist besser, MacPorts oder Think?
Ja.
Nun, im Prinzip muss das jeder selbst herausfinden. Ja, es gibt wie immer bei konkurrierenden Projekten gibt es zahlreiche Meinungen. Beide bieten vom Grundsatz her das Gleiche an. Sie versuchen, Unix-Anwendungen auf den Mac zu bringen. Mit mehr oder weniger Komfort. Also man kann den Quelltext runterladen, die Kompilation sollte funktionieren und so weiter und so fort. Vom Unterschied her, Think basiert auf Debian und MacPorts auf FreeBSD. Das ist mal ein Hauptunterschied. Auch vom ganzen Package Management.
Der Paketmanager bei FreeBSD ist meiner Meinung nach Ports, von daher passt das dann.
Ja, genau, ja. Genau, ja. Dann, was es gibt, die Benutzeroberflächen sind unterschiedlich. Von MacPorts gibt es Porticus. Das ist ein ziemlich modernes Programm, sieht auch ansprechend aus. Hingegen der Think Commander, der ist vom Gefühl her uralt und bietet entsprechend auch einige Probleme. Persönlich bevorzuge ich Think, denn ist für mich näher. Ich bin mir eben auch von Ubuntu her, bin ich mich an die Debian-Welt an sich gewöhnt. Es gibt zwar weniger Pakete, aber die es gibt, die werden aktiver gepflegt. Es sind nicht immer die allerneuesten, aber sie sind stabiler und zuverlässiger. Also auch beim Kompilieren habe ich deutlich weniger Probleme. Bei den MacPorts hingegen gibt es die neueren Versionen. Wie gesagt, die Benutzeroberfläche ist überlegen, aber ich hatte schon viel mehr Probleme damit. Aber es ist Geschmackssache. Was es nun noch ganz neu gibt, habe ich erst kurz ausprobiert, ist Homebrew. Das basiert auf Git,
mhm,
und verspricht ebenfalls Unix-Software auf dem Mac zugänglich zu machen.
Homebrew gibt es auch für mein Pumphrey, aber es ist ein anderes Homebrew.
Ja, vermutlich ja. Aber ist auf Git-Basis, kann man sich auch ansehen. Ein Hauptvorteil ist, dass die entsprechenden Unix-Programme, die man sich so runterlädt, kompiliert und so weiter, die laufen völlig unabhängig vom übrigen System. Also die Interferenzen werden minimiert.
Mhm.
Plus, was auch ein häufiger Weg ist, dass man schaut, ob es schon ein Binary gibt von einer Unix-Software. Wget zum Beispiel habe ich mir so runtergeladen.
Mhm.
Stellte freundlicherweise einen Entwickler zur Verfügung, da musste ich mich drum kümmern.
Ich hätte jetzt wetten wollen, dass das dabei ist tatsächlich, aber gut.
Nee, ist wahrscheinlich also nicht dabei. Eben, viele Unix-Tools sind dabei, viele weitere erhält man, wenn man sich die Developer-Tools von Apple runterlädt, sind auch kostenlos.
Ah, dann war das da vielleicht, ja.
Dort sind sie nicht dabei.
Auch nicht.
Auch nicht dabei, soviel ich weiß. aber dort erhält man noch viel mehr Unix-Tools und auch Entwicklungstools, das ist sehr attraktiv, auch für sonstige Hilfsarbeiten oder ja, einfach wenn man Tools benötigt mit dem Mac, mehr unternehmen möchte, als nur irgendwie Texte zu schreiben, im Internet zu surfen. Mhm. Eben bis hin zur ganzen Entwicklung natürlich.
Ja, recht spannend. Kannst du vielleicht noch ganz kurz so bei diesen Ports aufzählen oder ein kurzes Review machen, welche Software ich daraus ziehen kann? Also du sprichst von Unix-Software. Ja. Was ist da drin?
Gut, für mich war eben das größte Bedürfnis, die kleinen Tools, also eben dort rauszubeziehen. Im Prinzip gibt es alle großen Projekte, die sind dort auch drin.
Okay.
Wobei, das lohnt sich dann nicht, sagen wir, es sei denn, man möchte experimentieren, aber eben OpenOffice gibt es nativ. Wenn man irgendwie andere Projekte möchte, gibt es häufig Binaries. Also GIMP zum Beispiel kann man das Binary runterladen. Mhm. Ist nicht für den Mac optimiert, aber man erspart sich die ganze Arbeit damit. Mhm. Also von dem her möchte ich hier gar keine spezifischen Empfehlungen abgeben. Also gerade dem gewöhnlichen Anwender empfehle ich, einfach nach Binaries zu suchen, wenn er etwas benötigt, das es nicht in einer Mac-spezifischen Version gibt. Und wer ambitioniert ist, was auch viele eurer Zuhörer sein dürften, die schauen am besten mal vorbei bei Fink oder Macports und brausen sich durch die Repositories und dürfen dann das Gewohnte finden, das sie kennen. GNU-PG ist ein Beispiel. Mhm. Was man dann findet. Ja, das habe ich auch schon so bezogen. Mhm.
Ja. Okay. Wir hatten ja auch viele Anfragen auf ganz spezifische auf Software und dann hat dann Dirk mal Machtwort gesprochen.
Gesagt, Support-Anfragen, ja genau.
Wir wollen hier keinen Support leisten jetzt während der Nummer 8, sondern eigentlich Software, Open-Source-Software vorstellen. Aber es gab doch noch einige Fragen dann, die dort getroffen haben, wo wir es eigentlich gewünscht hätten. Was hast du dir noch notiert, Martin?
Gut, was ich vorhin noch geschaut habe, welche Open-Source-Software verwende ich?
Okay, das ist jetzt sicher spannend.
Und gibt es Probleme? Denn mein Eindruck ist, es gibt zwar viele Open-Source-Programme auf dem Mac, aber viele kämpfen mit Problemen, gerade bei den Entwicklungsressourcen. Ein persönliches Beispiel ist ein Texteditor, der hieß Smultron. Das bedeutet anscheinend Erdbeere auf Schwedisch. Das war ein für mich ziemlich komfortabler Texteditor, um Quelltext etc. zu editieren. Nun mit dem Erscheinen von Snow Leopard musste der Entwickler bekannt geben, er könne leider den Editor nicht mehr weiterentwickeln. Und es gibt nur noch eine letzte Version, die läuft mit Snow Leopard, aber die Entwicklung wurde eingestellt. Häufig das Problem, ein einziger Entwickler, es ist zwar Open Source, das war unter der Apache-Lizenz, also Open Source veröffentlicht, aber es findet sich dann niemand, der das Projekt übernimmt. Und ich musste nun auf einen anderen Editor wechseln und habe mir nun einen gekauft. Ich arbeite nur mit TextMate, um den Namen zu nennen. Das ist häufig ein Problem, ja?
Darf ich dich fragen, wo du einen Texteditor brauchst?
Aus Interesse. Ja, ja. Also einerseits brauche ich einen Texteditor, um klassisch Quelltext zu editieren.
Okay, also du allein programmierst schon, also selber.
Allein schon, ja. Und auch für mein eigenes Blog zum Beispiel muss man mal das Aussehen anpassen.
Okay.
In letzter Zeit wurde auch das Aussehen von MacMacken häufig kritisiert, ja. Es sei gar neu am WordPress-Standard. Aber wenn man sich primär auf die Inhalte konzentriert, ist mir das egal, muss ich sagen.
Ja. Dafür hast du wahrscheinlich weniger Probleme bei Updates.
Genau, ja, ja. Und dann schreibe ich auch kleinere Texte im Texteditor.
Okay.
Also ich verwende dann nicht die Textverarbeitung. Wobei dafür taugt auch Textedit, das standardmäßig auf dem Mac dabei ist, sehr gut.
Ja. Weil wenn ich auf dem Mac gearbeitet habe, habe ich meistens den VI benutzt, weil ich den halt von anderen Unixen auch kenne. Mhm. Aber der ist auch im Standard dabei, das weiß ich.
Der ist dabei, ja. Ja.
Und gut, hat mich einfach interessiert.
Ja, ja, genau. Ja.
Was benutzt du noch?
Gut, dann von den Anwendungen her... ein Blick ins Dock, eben zeigt er, ich habe Firefox am Laufen, ich finde primär Firefox. Ist zwar für den Mac nicht allzu gut optimiert, ist auch deutlich langsamer als Safari, aber es gibt halt mal die Erweiterung, die es für Safari offiziell so gar nicht gibt. Das ist sehr komfortabel. Dann arbeite ich täglich mit NeoOffice und OpenOffice.
Mit beiden wirklich?
Ich arbeite primär mit NeoOffice.
Ja.
Aber ab und zu auch mit OpenOffice, denn NeoOffice und OpenOffice sind nicht zu 100% kompatibel.
Okay.
Sprich, wenn ich ein Dokument mit NeoOffice öffne und ich befürchte ein Problem oder sehe ein Problem, dann versuche ich es noch mit OpenOffice.
Okay.
dass gerade im Zusammenspiel mit Microsoft-Dokumenten liegt das daran, dass sie nicht genau den gleichen Quelltext verwenden, um die Dokumente zu konvertieren. Das kann Vor- und Nachteil sein. Ja. Plus NeoOffice ist eben sehr nahe am OpenOffice, wahrscheinlich zu 99,9% Quelltext, und insofern verwende ich in NeoOffice auch OpenOffice-Erweiterungen, die Rechtschreibprüfung beispielsweise. Dann, was ein sehr wichtiges Programm ist, ist die MacTech-Distribution für LaTeX auf dem Mac.
Ah, okay.
Ja. Ist die gängige Distribution, ist alles dabei, was man braucht. Das ist das Standard-Editor, ist TextShop dabei und für die Literaturverwaltung BibDesk. Mhm. Natürlich Open Source von A bis Z. Ist über 1 GB groß, kann man sich runterladen.
Das hört sich an, als ob es so ähnlicher Umfang wäre wie TechLive bei Linux.
Ja. Ja. Genau.
Es wird eben vieles mitgeliefert, man ist auch flexibel, gibt auch unzählige Arten, um LaTeX-Dokumente zu erzeugen, weil für mich tut es die Standardkonfiguration.
Aber ich finde es jetzt schon faszinierend. Du benutzt ein OpenOffice, ja. Du benutzt ein NeoOffice, ja. Und du benutzt Tech.
Ja.
Und alles hat Vor- und Nachteile.
Genau, ja.
Okay.
Ja. Tech verwende ich zum Beispiel für längere Dokumente.
Absolut, gar keine Frage.
Also zum Beispiel Diplomarbeit war ein Thema natürlich. Mhm. So, hingegen, um mit anderen zusammenzuarbeiten, taugt es aus meiner Sicht nichts. Also wenn ich immer ein Tech-Dokument sende, dann stößt das in meiner Berufswelt auf Unverständnis.
Das, ja? Glaube ich gerne, das glaube ich gerne.
Ja. Das sind solche Dinge, ja.
Das wurde übrigens, es wurde auch erwähnt an der UbuCon, da war ich ja bei Dominik Wagenführer an der LaTeX-Session. Und das hat er auch erzählt, dass es für Mac, also praktisch alle Funktionen würden portiert sein, sind möglich auch unter Mac. Ja. Und wenn man unter Linux alle Funktionen runterlädt, kommt man nahezu auch auf 1 Giga. Nur macht das bei uns, glaube ich, niemand. Aber
ich habe jetzt darüber nachgedacht, weil es neulich ist eine neue TechLive-Version 2009 herausgekommen. Das ist ein größeres Update und in Ubuntu selber ist, glaube ich, 2007 enthalten. Mhm. Und es soll schon einige neuere Funktionen geben, die es wert machen, zu aktualisieren.
Okay.
Aber ich scheue mich im Moment vor einem Download tatsächlich, das dann doch ein bisschen, obwohl es eigentlich blödsinnig ist. Aber es ist halt besser integriert, wenn es aus den Paketquellen kommt.
Ja, also gerade für Mac-Anwender sehr interessant. TechLive gibt es dann auch in 64-Bit neuerdings.
Okay. Ja, das ist für mich auch interessant.
Ist ein wenig schneller, aber ja, fällt im Alltag wohl noch nicht ins Gewicht. Aber es gibt es nun auch über MacTeX, kann man sich runterladen.
Okay.
Dann, ja, ich kann noch einige populäre Open-Source-Programme auf dem Mac erwähnen.
Gerne,
ja. Sehr bekannt ist Audium für Instant Messaging. Es ist ein Multi-Messenger mit allen möglichen Standards. Beginnt bei Jabber, ist die Unterstützung halbwegs akzeptabel, unterstützt auch ICQ, Facebook, und.
Java ist das Wichtigste.
Absolut.
Ja. Dann, ja, das ist gerade ein Negativbeispiel. GnuPG gibt es für den Mac, aber die Entwicklung harzt. Meistens sind die Versionen veraltet. GnuPG in der 2er-Version gibt es, soviel ich weiß, noch nicht für den Mac. Was nicht in einer Binary-Version. Das ist für mich ein Grund, wieso ich PGP verwende, also die kommerzielle Variante. Wobei es dort ja den Source-Code gibt. Aber die Software ist kommerziell.
Darf ich dich da mal fragen, ob du das beruflich einsetzen kannst?
Ja, das habe ich gerade erwähnt heute, ja. Denn ich habe Roman schon gefragt, ob ihr noch meinen Key signieren könnt. Denn in meinem Berufsalltag ist das selten. Ja. Verschlüsselte E-Mail wird fast nie verwendet. Mhm. Erstaunlicherweise, das Bedürfnis ist sehr klein. Aber neuerdings habe ich jemanden, mit dem ich nun E-Mail per PGP verschlüssle.
Ja. Okay.
Deshalb auch wieder einen Key erstellt.
Ja, ich würde mir wünschen, dass die Institutionen das mittlerweile mitmachen,
ja.
Weil das wäre die wirklich gute Möglichkeit, gesichert Daten zu übertragen. Dann könnte man das Fax mal langsam abstellen.
Ja klar, weil das ist ja sowieso ein Riesenwitz mit,
ja,
dem Fax. Ne? Mit dem Fax weiß ich nicht, habe ich die richtige Nummer, erstens. Zweitens, wer nimmt das Fax aus dem Gerät?
Welcher Inhalt war, ne?
Was habe ich gefaxt und, ja, und wer fängt das allenfalls noch ab?
Ja.
Aber nach unserem Gesetzgeber erlaubt das noch immer, beispielsweise Patientendaten per Fax zu übertragen. Aber wehe, du mailst das unverschlüsselt. Das erlaubt er nicht. Ja, hatten wir im Auto schon das Thema.
Verrückt, oder? Das ist sehr verrückt.
Ja, ja. Noch ein anderes Beispiel, was Open Source eher schwer hat, um meine Passwörter zu speichern, vor allem KeePassX.
Ja.
Gibt es auch für andere Plattformen. Und ich verwende es primär deswegen, ja, weil es auf allen Plattformen funktioniert. Hingegen auf dem Mac dominiert eine Anwendung namens OnePassword. Die kommt Mac-like daher, bietet iPhone-Unterstützung und. Aber ist proprietär. Und eben läuft nicht auf allen Plattformen.
Ja, da muss ich sagen, ich benutze auch KeePassX. Und für mich ist es tatsächlich entscheidend, gerade bei Verschlüsselung was mit Quelltexten zu verwenden.
Genau, ja.
Auch wenn ich die selber nicht lese, ich vertraue eher nicht, dass die Leute keine Hintertür eingebaut haben.
Die Wahrscheinlichkeit ist höher, ja.
Ja, und ich, auch wenn ich Quelltexte selber nicht lese, ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun. Und da kann ich mir halbwegs sicher sein, dass das halt alles seine Richtigkeit hat.
Ja. Wobei KeePassX ist ja so eine typische Anwendung, wo man jetzt nach meinem Dafürhalten ganz deutlich sieht, wo die meisten Ressourcen hineingesteckt werden. Ne? Also KeePass ohne X gibt es ja auch für Windows und das ist die deutlich am weitesten fortgeschrittene Applikation überhaupt von diesen allen. Und unter Linux gibt es verschiedene Sachen nicht, die es beim Windows-Clienten gibt. Also beispielsweise Export der ganzen Datenbank kann ich unter Linux noch als Textfile exportieren, unverschlüsselt. Verstehe ich nicht. Und unter Windows gibt es da jetzt die Möglichkeiten. Bei Mac weiß ich es nicht, ist zu lange her bei mir, als ich Mac benutzt habe. Aber ich mag mich erinnern, dass ich auch KeePassX eingesetzt habe.
Weil es stimmt, auch auf dem Mac die Benutzeroberfläche ist, gewöhnungsbedürftig.
Klar.
Und auch der Funktionsumfang kann mit Windows nicht mithalten, aber es genügt.
Ja. Aber es ist ein guter Grund für Open Source. Weil wenn du mal wirklich entscheiden solltest, dass du vom Mac die Schnauze voll hast, um es mal extrem zu sagen, und du willst wirklich zu den Redmondern wechseln oder zu Linux wechseln, du kannst deine Daten einfach mitnehmen. Das finde ich ein sehr guter Grund.
Ja. Ja. Gut, dann weitere Open Source Software, die ich verwende für IRC-Chat, verwende ich, wie heißt das, Colloquy.
Noch nie gehört.
Ja, vermutlich habe ich es auch falsch ausgesprochen. Also steht irgendwie für Konversation auf Englisch. Das ist ein tadelloses Programm, auch eine schöne Benutzeroberfläche. Dann weiteres, was es gibt, was sehr wichtig ist, ist Perian. Das ist Open Source und ermöglicht auf dem Mac das Abspielen von allerlei Videoformaten mit QuickTime.
Okay.
Denn QuickTime standardmäßig unterstützt nur eine begrenzte Zahl von Formaten. Mit Perian kann man dann so ziemlich alles Mögliche unterstützen.
Da würde auch ein Videolan, also VLC, eine Alternative sein.
Das verwende ich auch, ja. Wobei auch dort die Mac-Anpassungen bestehen nur in Grenzen. Im Moment gibt es einen interessanten Bug. Wenn im Hintergrund iTunes läuft, im Vordergrund VLC und ich die Apple Remote, die Fernsteuerung für den Mac, verwende und auf Pause drücke, beginnt iTunes zu spielen. Und wenn man dann wieder auf Play drückt für VLC, läuft es weiter im Hintergrund, ja.
Auch nicht schlecht.
Ja, das ist dann etwas schwierig. Ja. Ein häufiges Thema auf dem Mac ist TrueCrypt. Das gibt es. Es unterstützt keine Systemverschlüsselung bislang. Man kann einfach einzelne Partitionen verschlüsseln. Verwende ich persönlich nicht. Denn darüber habe ich auch schon gebloggt. Das ist einer der kontroversesten Blog-Einträge. Ich halte TrueCrypt nicht für vertrauenswürdig. Es kommt zwar als Open Source daher, augenscheinlich, aber man hat keine Ahnung, wer das entwickelt. Und es gibt auch kein offenes Repository. Es ist sehr schwierig, dort zu sehen, was läuft.
Okay.
Deshalb bin ich skeptisch gegenüber TrueCrypt und verwende dort auch PGP.
Ja gut, die kommerzielle Variante erlaubt ja auch Datenträger zu verschlüsseln, oder?
Von PGP? Ja, genau. Wobei auch dort wieder ein Caveat, im Moment gibt es erst eine Beta-Version für Snow Leopard, die das erlaubt, und ich verwende keine Beta-Systemverschlüsselung.
Ja, nee, auch nicht, wenn du beruflich darauf angewiesen bist.
Aber ist natürlich auch wieder ein Problem, ja. Mhm. Also das heißt, die Software-Version des Betriebssystems ändert und dann hast du sehr wichtige Anwendungen, ja, bei denen muss man warten. Ich habe nun doch auf Snow Leopard aktualisiert und verwende verschlüsselte Disk-Images für besonders wichtige Daten, damit sie geschützt sind. Dann was häufig eine Frage ist, wie virtualisiert man auf dem Mac, Windows? Mhm. Es gibt VirtualBox auf dem Mac. Kann man nun diskutieren, ist es Open Source oder nicht? Ja, es gibt verschiedene Versionen, verschiedene Lizenzen. Wobei es ist kostenlos und funktioniert auch auf dem Mac.
Es gibt auch eine Open Source Variante,
genau,
die keinen USB-Support hat, glaube ich.
Ja, richtig.
Genau, ja. Mhm. ja. denn die Treiber sind wohl proprietär.
Ja, genau.
Ja. Wobei auch hier die kommerzielle Konkurrenz von VMware, das nennt sich VMware Fusion und Parallels Desktop, sind überlegen, muss man sagen. Ja. Aber die Kosten, ja, alle ein bis zwei Jahre gibt es ein kostenpflichtiges Update. Sprich, ja, VirtualBox ist für die meisten wohl gut genug. Das ist überhaupt häufig eine Frage auf dem Mac, gerade mit Open Source. Open Source, ja, ist häufig nicht allzu Mac-like, nicht so shiny, wie man schön sagt, ja, aber häufig gut genug, gerade wenn man nicht ständig Geld ausgeben möchte.
Ja, man muss so ein bisschen abwägen, will ich die Funktion oder will ich das Aussehen haben?
Genau.
Und ich merke bei sehr, sehr vielen Mac-Jüngern, das meine ich jetzt wirklich mal so negativ, wie ich sage, dass mehr auf das Aussehen geguckt wird als auf die Funktion. Und ich meine, grottig sollte es nicht sein, aber so ein paar Abstriche bin ich schon bereit zu machen, wenn die Funktion gegeben ist.
Ja, genau, ja. Ja. Muss man selbst abwägen.
Ja.
Dann noch einige weitere Anwendungen, die ich aber nicht alle selbst verwende. Audacity gibt es für den Mac.
Damit schneiden wir unseren Podcast beispielsweise.
Genau, ja. Da gibt es auch Brennprogramme, also Open Source. Burn ist ein Beispiel, ein sehr schlechtes Programm. Dann gibt es noch Camino. Das ist der Versuch, den Firefox für den Mac zu optimieren. Mir genügt der Original Firefox. Dann weiter in alphabetischer Reihenfolge CyberDuck ist ein FTP-Programm, stammt, soweit ich weiß, von einem Schweizer Entwickler. Wobei ich verwende eine andere Anwendung. Konnte mich nie anfreunden mit CyberDuck, aber ist Geschmackssache. Dann sehr wichtig für viele Mac-User ist Growl, ist ein Benachrichtigungssystem, das systemweit Anwendungen ermöglicht, Nachrichten anzuzeigen.
Okay.
Verwende ich nicht, das nervt mich. Es lenkt ab bei der Arbeit, wenn ständig was reinkommt, aber funktioniert sehr gut und ist faktisch Standard heute auf dem Mac. Es ist erstaunlich, dass es noch nicht integriert wurde in macOS 10. Dann, was ich wiederum verwende, ist Handbrake, um Videos zu konvertieren. Ist auch gerade in einer neuen Mac-Version erschienen.
Gibt es auch für Linux. Mhm.
Genau, ja. Und auch sehr beliebt ist QuickSilver auf dem Mac. Das ist eine Anwendung, um Programme zu starten, aber auch viele andere Dinge zu erledigen per Kurzbefehl.
Ah, okay. So. GNOME-Do-like irgendwie.
Ja, genau, ja. Also im Prinzip ein Application-Launcher, der aber auch alles Mögliche kann. Hatte ich nie groß das Bedürfnis und verwende heute primär Spotlight, das inzwischen gut genug ist. Mhm. Aber ich kenne User, die haben das stark optimiert, die können dann alles mit ein paar wenigen Shortcuts erledigen.
Spotlight ist die Suchmaschine des Macs,
richtig? Spotlight, genau, ist die Suchmaschine, die systemweite Suche, die unterdessen ja sehr gut funktioniert, auch um Anwendungen zu starten. Weil bei Anwendungen ist der Trick, wenn man sucht, werden in erster Linie Anwendungen angezeigt, erst danach werden weitere Daten gesucht und angezeigt.
Okay, gut.
So funktioniert es ziemlich gut. VLC habe ich schon erwähnt. Was ich früher für RSS verwendete, war Vienna.
Mhm.
Das ist ein RSS-Reader für den Mac.
Der wurde ja frei vor zwei, drei Jahren. Ne? Der war ja vorher, war der nicht Open Source, glaube ich.
Ja, und heute gibt es ihn wohl unter der Apache-Lizenz, aber die Entwicklung stockt. Vor allem auch, weil der Hauptkonkurrent NetNewsWire war während rund eineinhalb Jahren kostenlos. Heute ist NetNewsWire werbefinanziert oder man zahlt, wenn man die Anwendung ohne Werbung haben möchte. Aber darunter liegt die Entwicklung wohl von Vienna. Es gibt eine Version, die läuft etc., aber ist schwierig.
Wir haben hier noch ein altes iBook stehen, da läuft auch Vienna drauf.
Ja.
Ja.
Dann noch einige weitere Anwendungen. Transmission ist ein BitTorrent-Client. Ist ziemlich effizient. Kann im Moment mit anderen Clients nicht ganz mithalten in der offiziellen Version. Also diese Magnet-Links, also dass man keinen Tracker mehr direkt benötigt, werden noch nicht unterstützt. Man kann sich aber Nightly-Versionen runterladen, dort funktioniert das. Wer daran interessiert ist, Pirate Bay hat er kürzlich umgestellt auf diese Magnet Links in erster Linie. Ja, und dann haben wir noch ein paar weitere eher exotische Programme. XLD ist ein Beispiel, das benötige ich, um eigene CDs zu rippen, in hoher Qualität. Das ist von einem japanischen Entwickler.
Das macht sie nicht zum schlechten Programm.
Nee, wie es überhaupt. Das ist schade, ja. In Japan gibt es einige Mac-Entwickler, die leider ihre Software häufig nicht auf Englisch veröffentlichen, ja. Die hier gibt es nur zweisprachig, also die Website und so weiter. Aber es dürfte dort noch mehr Perlen geben, die man gar nicht kennt. Ja.
Das glaube ich auch, ja.
Ja.
Finde ich noch witzig, dass du als Anwalt CD rippst, aber das nur am Rande.
Ja gut, die eigenen CDs.
Okay.
Nee, ist schon mein Ziel, möglichst digital zu arbeiten. Mhm. Ich habe entsprechend auch eine riesige iTunes-Bibliothek, primär aus eigenen CDs. Es ist doch viel komfortabler, als eine CD einzulegen.
Bei mir hat sich das irgendwie verändert. Ich höre kaum noch Musik tatsächlich. Das Einzige, was ich an MP3s höre, sind Podcasts. Und die lade ich mir dann auch runter und nehme die mit. Aber gut, meine Arbeitsweise hat sich da halt geändert. Das muss ja nicht für jeden genauso sein.
Ja, klar, ja.
Ich finde es faszinierend, dass du viele Namen genannt hast, die ich schon kannte, mhm, weil wir die genauso auch einsetzen, mhm, oder weil ich die genauso auch einsetze. Mhm. War das schon sehr interessant. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, nee, zusammenfassend könnte man einfach sagen, für eine Open-Source-Anwendung auf der Mac ist entscheidend, dass ihr Mac-like daherkommt. Sie muss wie eine Mac-Anwendung aussehen. Denn der Open-Source-Aspekt ist ja den meisten Benutzern egal. Sie interessiert eher, es ist kostenlos.
Genau.
Sie interessieren sich auch nicht für die Freiheit, ja, die damit einhergeht. Sie haben ein kostenloses Programm, hm, und das soll nett aussehen, soll funktionieren und dann hat es Erfolg meistens.
Ich habe noch nichts davon gehört, aber ich glaube, dass ich einen Riesenschritt tun würde, wenn dieses GIMP-Toolkit, was die Basis sehr, sehr vieler, ja, Open-Source-Anwendungen ist, wenn das auf dem Mac portiert würde. Dann würde sich eine Menge Sachen würden direkt nativ laufen auf einmal.
Ja, wobei GTK gibt es ja für den Mac.
Ja, aber es läuft über X-Server, soweit ich weiß, und nicht direkt nativ, oder?
Ja, das Problem ist halt, dass der Mac eine andere Benutzeroberfläche verwendet. GTK ist im Prinzip eine Benutzeroberfläche für sich oder, hm, stellt die Elemente dafür zur Verfügung. Auf dem Mac dominiert halt Aqua.
Mhm. Ja, ich hatte jetzt an so einen Rapper gedacht, der das irgendwie umwandeln würde.
Ja. Also es gibt auch entsprechende Binaries von gewissen Anwendungen, die das versuchen. Mhm. Aber das Ergebnis ist meistens unbefriedigend. Das sagen wir so, den gewöhnlichen Anwender wird man damit nicht überzeugen können. Ja.
Du hast jetzt einen Bereich nicht genannt, Martin. Ja. Wahrscheinlich brauchst du ihn auch nicht, so das ganze Zeugs mit Mindmapping und so. Da gibt es ja, soweit ich weiß, Xmind und FreeMind, ja, für Mac. Brauchst du das gar nicht?
Ich verwende ein Mindmapping-Programm, das, mhm, nennt sich MindNode.
Ja.
Gibt es eine Basisversion kostenlos, die Pro-Version, mhm, kostet, wobei es nicht allzu teuer, irgendwie 10 bis 15 Euro schätzungsweise. Einfach, das ist eine Präferenz, die ich habe. Aber ja, ja, es gibt auch Mindmapping-Anwendungen als Open Source.
Ja, okay. Wobei Xmind die bessere ist, die nutzt, glaube ich, ja, auch FreeMind nutzt Java, soweit ich weiß. Ne?
FreeMind ist Java, ja.
Ja.
Bei Xmind hat mich gestört, dass ich mich da anmelden musste, um es runterladen zu können.
Brauchst du nicht, wenn du den Pfad weißt, zur, weil die sind ja auf SourceForge sind die. Hm? Aber du musst, okay, den direkten Pfad wissen, dann,
okay, ja,
brauchst du dich nicht, ja, anzumelden. Wobei du nachher keine Mindmaps teilen kannst, wenn du kein Login hast bei Xmind. Okay. Weil das ist ja der Sinn, dass du nachher dort.
Das wäre dann sogar nochmal fremd gehostet, da habe ich sowieso, genau, nochmal zusätzlich Probleme mit.
Ich weiß nicht. Ja, wir haben jetzt immerhin mal unsere URL-Verkürzungsdienste entfremd hostet.
Ja, das stimmt. Du musst mir deine noch nennen, deine Domain.
Vom URL-Verkürzer, t4g.ch.
T4g.
Ja. Ich wollte TG, das geht ja nicht bei uns. Wir sind noch nicht so weit wie die deutschen
Kameraden. Und TG ist für den Kanton Thurgau reserviert, ja.
Und dann habe ich halt gedacht, also Tour vor Gau.
Ja, genau. Ja.
Und das war, ja, noch frei.
Ich hatte das große Problem, dass ich keine DE-Domains mehr selber kaufen kann, weil ich dafür einen Admin-C in Deutschland haben müsste.
Mhm. Das ist aber neu, ne?
Ja, schon ein paar Jahre so.
Okay.
Ich kann sie kaufen, aber ich müsste einen administrativen Kontakt in Deutschland haben. Das macht im Moment bei mir ein ehemaliger Arbeitskollege. Aber den möchte ich jetzt nicht zufrachten damit, falls nochmal wirklich was kommen sollte, was ich nicht glaube. Und ansonsten fühlte ich mich auch eher als Weltbürger, von daher keine Länderdomain. Mhm. Aber gut, geben das
du deine. Du hast jetzt auch, ne, gewählt.
Ja, ja, ja.
Und das ist, warum bist du ein Zeichen länger als ich?
Genau, D5E, weil es halt Daimeke mit 5 Buchstaben in der Mitte, ja, ist. Mhm. Genau. .org.
Gut, wobei, meistens kommt sie nicht auf 1 bis 2 Zeichen an. Ja.
Doch, er hat hier den.
Okay.
Ja, weil das
ist. Meiner ist kürzer, hat er gesagt.
Ja, du kennst ja die Dienste,
ja, ja,
die man braucht bei Twitter und,
ja,
so.
Ja,
und der Sinn ist halt, dass sie halt möglichst kurz sind. Wir nutzen beide die gleichen Open Source Software, die das macht. Meiner Meinung nach sehr geschickt macht auch. Ja, aber das war ja mehr ein Witz oder Zänkelei mit dem einen Zeichen.
Ja, ja, klar.
Das Problem bei diesen fremdgehosteten Diensten ist einfach nur dieser verkürzter Trim, tr.im, der war kurz davor eingestellt zu werden. Und wenn man seine URLs halt da gehostet hat, dann hat man ein Problem, dass die alle nicht mehr gültig sind.
Ja, ist klar. Aber die andere Frage ist, ob die Short URLs überhaupt dauerhaft sein müssen. Was sagen wir, wenn man sie bei Twitter verwendet, sowieso ein ziemlich kurzlebiges Medium ist, kann man sagen, ist einem egal. Genau. Aber ich lege auch Wert auf dauerhafte Links und das ist bestimmt eine gute Idee, ja.
Es war eben auch noch, Entschuldigung, es war auch noch ein anderer Gedanke dahinter. Also natürlich für Twitter und so nutze ich weiterhin diejenigen Dienste, die dort gleich integriert sind beim Clienten. Da nehme ich nicht meinen. Weil eben auch aus diesem Gedanken, weil diese Links nicht sehr lange leben müssen.
Mach ich genauso.
Aber bei solchen, die etwas länger leben sollen, wo ich halt eine kurze URL mitliefern kann, ich habe mal erstens die Kontrolle und was auch noch ganz spannend ist, ich habe eine Statistik.
Ja.
Was passiert, wenn ich jetzt was nicht twittere, sondern identike oder ein Dent absetze?
Ja.
Wie viel Mal wird der aufgerufen? Wird der überhaupt aufgerufen und wie oft? Ja. Und das ist noch ganz spannend. Das kann ich all bei den Diensten, glaube ich, gar nicht machen.
Es gibt so ein
bei Bitly gibt es das.
Dort könnte ich das
ja, tun. Da gibt es das wohl. Ja. Wobei du wirst sehen, wenn du bei Twitter einen Link postest, wird der unmittelbar nach dem Posting aufgerufen, ja, x-fach.
Ja.
Einfach von all den Bots und ja.
Für mich war noch ein Grund, dass ich die Kurznamen selber vergeben kann. Ich habe halt in meinem Blog eine Kontaktseite und die fängt an mit www.daimeke.net/dirk/blog/index.php Fragezeichen, bla 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 bla. Und jetzt habe ich einfach d5e/contact und damit ist das Thema durch.
Ja. Genau.
Das war für mich so die...
Und da hast du keine Bots drauf, da hast du eine gute Statistik.
Einmal das und ich habe die in die E-Mail-Signatur aufgenommen, wo man ja sowieso nur beschränkte Möglichkeiten hat. Das war für mich so der Hintergrund des Ganzen.
Ja.
Und ich kann mir die einfach auch leichter merken.
Aber wir schweifen ab, dir.
Ja,
ja, genau.
Aber das gehört dazu. Das gehört dazu.
Denn es gibt noch eine Anwendungskategorie, die wir noch kaum erwähnt haben. Das ist die Software im Bereich der Grafikbearbeitung.
Ja.
Wir haben schon GIMP erwähnt. Wir haben erwähnt, dass die Situation bei GIMP unbefriedigend ist auf dem Mac. Und auch sonst gibt es kaum Open-Source-Grafikprogramme. Was es gibt, ist C-Shore. Das ist eine GIMP-basierende Mac-Software zur Grafikbearbeitung, aber mit sehr einfachen Funktionen.
Mhm.
Und bei GIMP selbst sind Binaries verfügbar, bei den Mac-Ports findet man GIMP auch. Aber eben, es kommt noch nicht Mac-like daher.
Mhm.
Deshalb sind die meisten Grafikprogramme auf dem Mac kommerziell, proprietär und so weiter. Die ganzen Adobe-Anwendungen gibt es natürlich auf dem Mac. Wobei die bekunden auch zunehmend Mühe. Die gibt es noch nicht als 64-Bit, weil sie noch im alten Carbon-Framework programmiert sind. Also noch nicht mit den Cocoa-Frameworks, den neueren, sondern quasi noch uralt daherkommen.
Darf ich dich fragen, was ist so mit Aqua, Cocoa und was war das dritte?
Gut, also Aqua ist einfach die Mac-Benutzeroberfläche.
Okay, das ist einfach die Oberfläche selber.
Genau, ja. Und Cocoa und Carbon sind Frameworks, um zu programmieren.
Okay, danke.
Also langsam dreht sich da der Spieß, denke ich, gerade bei Adobe. Früher war ja Mac immer eigentlich die bevorzugte Plattform, überhaupt generell von Adobe, bevor Adobe all das Zeug rundherum eingekauft hat und leider meinen wunderschönen Dreamweaver auch mitgekauft habe. Ich ärgere mich bis heute. Ist aber nicht Open Source und auch nicht doch für Mac gibt es den. Und heute scheint es umgekehrt zu sein. Also Adobe beliefert offenbar zuerst auch die Windows-Kunden. Ist das richtig so?
Das ist klar so, ja.
Ja.
Außer bei Flash, da sind die Linux-Leute zuerst.
Ja, habe ich auch gerade gedacht letztendlich. Genau.
Ja. Ich teile auch die Ansicht, ja, also wenn man kreativ ist, muss man heute keinen Mac mehr verwenden.
Okay.
Im Gegenteil, ich frage mich häufig, ja, und diese MacBooks, ich sitze ja auch vor einem, sehen alle gleich aus. Das ist genau das Gegenteil von Kreativität.
Das ist uniform, ne?
Ja, genau, ja. Ja. Aber es gibt immer noch genügend Software für Kreative auf dem Mac, das ist klar. Und eben gerade, wenn man allein arbeitet oder in einem kleinen Team, funktioniert ein Mac sehr gut. Gerade die Vernetzung ist sehr einfach. Eben man hat auch Backup-Möglichkeiten, Time Machine ist seit macOS Leopard standardmäßig dabei und so weiter, ja.
DCP/IP, glaube ich, oder Apple Talk ist mehr oder weniger tot.
Apple Talk ist tot, ja.
Ja. Ja. Zum Glück.
Hat sich ein Open-Source-Protokoll durchgesetzt.
Ja. Genau. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen abschweifen, natürlich bei Mac bleiben, aber ein wenig abschweifen. Du hast das ganz zu Beginn gesagt, Martin, dass Mac auch mit der Zeit ein bisschen Probleme bekommen hat. Von überall her kommen Angriffe, es wäre so ein geschlossenes System. Mhm. Du hast das auch wunderschön beschrieben, die Vor- und Nachteile erwähnt. Mich interessiert hier aber eher so ein bisschen der Charakter von der Community. Mhm. Wie wird das dort aufgenommen? Mhm. Also jetzt bei Dirk und bei mir, wo wir von der Linux-Seite herkommen, stellen fest, dass eigentlich Mac, früher war das so der Verteidiger, der sich gegen Microsoft aufgelehnt hat, mhm, und irgendwo noch Freiheit gezeigt hat. Und jetzt kehrt sich das. Also Microsoft hat ja einige Eingeständnisse gemacht in den letzten 2-3 Jahren, hat auch sein Image ein bisschen verändert und Mac gerät mehr und mehr in die Ecke, in der es heißt, du bist völlig verschlossen wie ein iPhone, das ja wirklich zu geht gar nicht mehr. Wie beurteilst du das und wie reagiert die Community da drauf?
Gut, man muss verschiedene Ebenen unterscheiden. Auf der einen Seite fördert Apple Open Source. Allein schon, weil das Betriebssystem viele Open Source Komponenten enthält. Ja. Und zum Teil diskutabel, aber Apple entwickelt auch weiter und gibt eigene Entwicklungen zurück, mhm, an die Community. Ein Paradebeispiel ist der Safari-Browser, der ist nicht Open Source, aber WebKit.
Ja.
Die ganze Engine, auf der der Browser basiert, ist Open Source. Es kam ja ursprünglich von KHTML,
von KDE.
Genau, KDE und so weiter. Da gab es auch vor einigen Jahren Diskussionen, dass Apple zu wenig beitragen würde. Das hat sich dann wohl geändert und heute scheinen alle Beteiligten mehr oder weniger zufrieden zu sein. Und WebKit ist heute die Basis aller modernen Browser, mhm, und wird nach wie vor von Apple gepflegt.
Firefox wird auch drauf umstellen, steht wohl auch schon fest.
Fraglich, aber ja.
Ich habe es irgendwo gelesen tatsächlich.
Es gibt diese Spekulationen, mhm, ja. Das ist natürlich schwierig, ja. Hm? Das ist fast genauso schwierig wie Apple, den Umstieg von dem gewöhnlichen OS, zuletzt OS 9, auf den Mac OS 10 zu bewerkstelligen hatte. Das ist ein Beispiel, ja. Dann gibt es eine andere Ebene jenseits der Open Source. Das ist der Komfort für die Benutzer. Meine Kalendersoftware zum Beispiel ist iCal, wird standardmäßig mitgeliefert bei Mac OS X. Es gäbe Alternativen, auch Mozilla Sunbird wäre ein Thema, gibt es auch für den Mac, auch wenn dort die Entwicklung meiner Meinung nach ja, schneller vorangehen dürfte. Aber man hat halt den Komfort, denn wenn man iCal verwendet, arbeitet es gut mit den Aufgaben zusammen, die systemintern vergeben werden, mit Mail arbeitet es gut zusammen, mit dem Adressbuch und. Der Funktionsumfang ist beschränkt, wie meistens auf dem Mac, aber gut genug. Das heißt, man ist sehr gut aufgehoben als Anwender. Es gibt zwar Grenzen, die ab und zu ärgern, aber ja. Möchte man mehr, hat man trotzdem die Freiheit. Man kann die ganzen Unix-Tools kann man beziehen. Es gibt auch die ganzen Open-Source-Anwendungen, die großen Klassiker, die wir erwähnt haben. Man ist also flexibel. Und was die Community betrifft, man sieht es ja also klassisch in dieser Hacker-Szene, sieht man immer mehr Macs. Also wo man früher keinen einzigen Mac sah, sieht man heute fast nur noch Macs. Das liegt an dieser Flexibilität. Mhm. Man hat einerseits zwar das stabile System, das funktioniert, man kann virtualisieren, wenn man möchte, man hat direkten Zugang auf ein Unix-System, man kann die Bash-Shell verwenden, wie gewohnt auf anderen Systemen. Von dem her hat man die Wahl. Und man kann selbst entscheiden, ob man sich einschließen lassen möchte oder nicht. Zum Beispiel ist für mich ein Grundsatz, ich versuche alle Daten als PDF zu speichern. Es gibt sehr viele Mac-Anwendungen, die speichern PDFs etc. in eigenen Datenbanken. Ist dann etwas komfortabler allenfalls, aber wenn man die Anwendung wechselt, steht man zum Teil vor einem Problem. Das heißt, man hat es als Benutzer selbst in der Hand, wie weit man gehen möchte. Mhm. Was aber angenehm ist, dass auch die meisten Apple-Anwendungen bieten doch auch Exportmöglichkeiten. Denn nach wie vor ist Apple natürlich im Vergleich zur Microsoft-Windows-Welt ein kleiner Spieler auf dem Markt. Nach wie vor unter 10% Marktanteil.
Sie sind kurz drumherum, ne? Also man sagt auch, ab 10% wird Mac für Virenprogrammierer interessant.
Ja, das ist auch wieder ein Thema, ja. Ist schwierig zu sagen, ja, spekulativ.
Absolut.
Aber also gerade von mir aus gesehen, ich verwende keine Antivirus-Software standardmäßig. Auf dem Mail-Server habe ich eine Antivirus-Software laufen, weil die meisten Viren kommen einfach per Mail rein. Und vieles andere ist Schadsoftware, die gezielt eingesetzt wird, aber dort ist meiner Meinung nach dann die Antivirus-Software häufig die größere Schadsoftware. Ja. Allein schon, weil alle Daten durchgehen und Antivirus-Software hat wie alle Software Bugs. Die können dann einfach ausgenutzt werden.
Das könnte trügerische Sicherheit sein.
Ne? Ja, oder die ganzen Fehlalarme. Hört man ja häufig, ja, systemkritische Dateien werden unter Windows als gefährlich erkannt und der User hat ein Problem.
Genau.
Wobei Sicherheit ist auch auf dem Mac ein Thema, gerade weil Apple Sicherheitslücken gerne verschläft. Gerade in Open-Source-Komponenten. CAPS ist ein Beispiel, das Drucksystem. Das wird verwendet unter Mac OS X. Wenn es dort eine Sicherheitslücke gibt, dann dauert es immer ziemlich lange im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, Linux-Distributionen oder anderen Unix-Systemen, bis ein Patch folgt.
Was ziemlich faszinierend ist, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass Apple CAPS gekauft hat.
Ja, ja, das stimmt.
Und
ja,
unter eigener Obhut weiterentwickelt, mhm, und dass die Unix-Systeme diese Sicherheitslücken nicht haben.
Ja, das stimmt.
Das,
ja,
ist, das, ja, ist wirklich so ein, ja, bisschen schizophren. In dem,
genau, Moment, ja, ja. Hm? Das ist so, ja, ja. Oder auch Java ist ein häufiges Beispiel. Java-Sicherheitslücken benötigen jeweils ihre Zeit, bis sie auf dem Mac behoben werden. Auch weil Java nach wie vor stark ins System integriert ist. Aber es dauert häufig zu lange. Plus Benutzer sind häufig etwas gar sorglos. Ein Beispiel ist auch Safari in der Standardkonfiguration. Kennt der sichere Dateien, die nach dem Download automatisch geöffnet werden. PDF zum Beispiel etc. Was gefährlich sein kann, ja. Denn der User sollte sich darauf verlassen können, ja. Der Browser sagt ihm, dieser Dateityp ist sicher.
Okay.
Wohl auch aus diesem Grund zählt mein Blog-Eintrag mit den grundlegenden Sicherheitstipps zu den beliebtesten. Der wird sehr häufig abgerufen. Weil es sind einfach sehr grundlegende Tipps wie Firewall aktivieren, ein eigenes Passwort für die Keychain verwenden, solche Dinge.
Okay, den verlinken wir auch.
Ja,
aber ist für viele Benutzer offenbar hilfreich, ja, vom, ja, Feedback her.
Ja. Okay, ich glaube, wir sind so durch mit den wichtigsten Sachen. Martin, hast du noch etwas, das du unbedingt ergänzen musst?
Ja, ich möchte unbedingt sagen, ja, wer auf dem Mac arbeitet, soll bitte auch Open-Source-Software berücksichtigen.
Genau.
Und wenn einem eine Software nicht gefällt oder wenn man einen Fehler entdeckt, bei Open-Source klassisch kann man Fehler melden. Entwickler sind immer froh. Es gibt meistens ein Bug-Reporting-System oder ein Forum, oder man schreibt eine Mail. So kann man selbst zu guter Software beitragen. Mhm. In NeoOffice wurden bestimmt schon 20 Fehler behoben, die mir aufgefallen sind, die mich gestört haben. Und dann kam ein paar Tage später auf den Patch, den ich einspielen konnte. Okay, läuft gut, vielen Dank.
Das ist für mich eine der großen Stärken, ja, von Open Source Software, genau, tatsächlich.
Ja. Mhm. Ja. Dass man diese Software verwendet, wenn ein Entwickler zu Spenden aufruft, dass man sich überlegt, ja, soll man spenden? Denn ja, klar, einerseits freie Open Source Software, aber eben die Freiheit bezieht sich ja nicht primär aufs Geld. Klar, man muss es kostenlos beziehen können, aber die eigene Freiheit darf einem ja auch ein paar Franken oder Euro wert sein.
Genau.
Ich finde das auch gar nicht so wild. Wenn Leute es nicht können, ist es ja die eine Sache. Und wenn Leute, die es können, es nicht tun, finde ich, das ist, spielt, ist eine andere Liga wieder. Gebe, ja, ich dir völlig,
ja,
recht.
Ja. Und die meisten Entwickler, die bedanken sich ja persönlich mit einer Mail, wenn man spendet. Also ich habe noch nie, außer einmal jetzt, erlebt, dass ich kein Feedback bekommen habe aufgrund von einer Spende. Ich spende kleine Beträge, aber dafür halt mehr nach Gießkannen-Prinzip an verschiedene und mehr nach Lust und Laune. Also auch, ich bin auch darauf angewiesen, dass mich halt die Entwickler darauf aufmerksam machen. Okay. Man kann hier spenden, dann tue ich das auch. Und da kommt immer oder praktisch immer auch ein Feedback, wo, ja, man auch merkt, die sind jetzt nicht unbedingt froh wegen diesen $30 oder was auch immer, sondern auch wegen der Aufmerksamkeit und so weiter.
Noch ein Thema ist die Frage, ob man selbst für den Mac entwickeln soll. Mhm. Wer sich dafür interessiert, benötigt einen Mac. Daran führt kein Weg vorbei. Wobei ein Mac Mini genügt.
Also ist der Cube da, den man auf dem Tisch steht.
Genau, ist der Preis wäre es der Mac, aber der genügt. Kann man eine eigene Tastatur, einen eigenen Bildschirm anschließen, kein Problem. Und die Tools, die man benötigt, Xcode, die Apple Developer Tools, sind kostenlos verfügbar. Man muss sich zwar anmelden bei Apple mit einem Account, aber es ist gratis. Und man kann loslegen. Okay. Ist auch nicht wie bei iPhone, dass man sich zuerst bewerben muss als Entwickler und so weiter, sondern kann die Tools herunterladen und loslegen. Es gibt online auch viele Dokumentationen. Und die Community ist inzwischen ziemlich groß. Mhm. und findet auch Unterstützung.
Super.
Primär auf Englisch natürlich, wie immer bei der Entwicklung. Wobei auch in Deutschland gibt es viele Mac-Entwickler.
Und natürlich dann auch die entwickelten Software unter Open Source stellen. Mhm. Wäre schön.
Ja, genau, ja. Gerade wenn man Software als Donationware oder Freeware publiziert, wieso nicht direkt Open Source?
Genau.
Und Möglichkeit zum Spenden geben, genau. Das finde ich, halten dann alle was von.
Genau, ja.
Gut, super. Danke Martin, dass du da warst.
Vielen Dank Martin.
Ja, danke euch.
Hat Spaß gemacht.
Ich freue mich über Kommentare, ja.
Ja, wir auch.
Es wird bestimmt einige Berichtigungen geben, ja, oder andere Meinungen, aber wie gesagt, sind willkommen.
Ja.
Wenn ich Lust habe, antworte ich darauf.
Ja, selbstverständlich. Du bist eingeladen dazu. Ja, und Dirk, wir haben noch einen kurzen Ausblick zu machen. Wir haben während dieser Woche diskutiert, ob wir überhaupt eine Januar-Ausgabe machen wollen oder nicht, weil die Meinungen waren da nicht klar, beziehungsweise wir haben das gar nicht klar gesagt. Wir haben nur gesagt, im Januar werden wir nicht am ersten Montag veröffentlichen, das ist alles.
Und ich habe es so verstanden, dass wir keine Januarsendung machen.
Jawohl, und wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass wir trotzdem eine machen, weil wir beide relativ ruhige Festtage haben werden. Ich glaube, Dirk arbeitet gar nicht und ich bin etwas reduziert verfügbar im Geschäft, aber das können wir gut tun. Werden wir tun. Wir müssen uns da aber zunächst mal ein bisschen sammeln, wie wir was machen wollen. Daniel Stoney wäre ja immer noch, ist da immer noch offen, dass wir das mit ihm machen wollen, vor allem weil er ja die Swiss Edition Ubuntu CD dann wahrscheinlich bereit haben wird,
denke ich mal.
Ja. Ja, das wäre dann sicher ein spannendes Thema. Ja, und wir hoffen, dass es wieder ein paar Shortcasts geben wird, vielleicht ein bisschen mehr als jetzt diesen Monat. Aber wie gesagt, zu Beginn, es war für uns beide eine strenge Zeit. Nicht nur in der Community, sondern auch Familie, Beruf und so weiter. Ja, und jetzt von meiner Seite her, nachher höre ich auf zu reden, noch ein Hinweis: am 11. Dezember gibt es in Zürich-Wipkingen eine Key-Signing-Party.
Da werde ich da sein und Roman wird auch da sein.
Jawohl, und umso mehr Leute da sein werden, umso besser.
Den Martin verhaften wir auch, der kommt dann auch.
Ja genau, Roman hat mich schon eingeladen, ja.
Jawohl.
Mal sehen.
Ich war noch nie an einer, muss ich gestehen.
Okay.
Das heißt, ich war an einer, habe aber nicht teilgenommen. Das war an der UbuCon, die war ja innerhalb dieser Veranstaltung. Ich habe mich gestern mal ein bisschen schlau gemacht mit Kaff und den Anwendungen, die es braucht. Ja, aber jetzt höre ich auf zu reden.
Man kann das auch direkt über die Kommandozeile machen, das ist auch kein Problem, das sind zwei, drei Schritte mehr. Das ist wichtig. Also Verschlüsselung ist wichtig, um es mal einfach so zu sagen. Es ist leider so, dass noch viel zu wenig verschlüsselt wird und es ist viel schlimmer, es ist leider so, dass es im Moment noch echtes Geek-Zeug ist. Also es ist im Moment noch nicht massentauglich implementiert. Muss ich mal ganz klar sagen.
Weil das leider schon seit sehr langer Zeit so ist.
Eigentlich seit immer, ja. Es gibt verschiedene Stufen. Mittlerweile ist es leichter geworden, Keys zu verwalten, aber damit hat man noch keine verschlüsselte E-Mail geschrieben. Mich würde freuen, wenn es da mal langsam eine Lösung gäbe, die so in die Breite gehen würde. Weil letzten Endes, wir vertrauen alle darauf, dass die Administratoren die Mails nicht lesen, aber jeder Administrator auf jedem System zwischen mir und dem Empfänger kann die Mail lesen, die ich verschicke, wenn sie nicht verschlüsselt ist.
Genau.
Das tun die meisten nicht, weil sie einem bestimmten Verhaltenskodex folgen, aber es gibt natürlich auch da immer schwarze Schafe und die Frage ist, ob man das wirklich will.
Okay, super. Ja, also wie gesagt, die Januarsendung dann am 2. Montag im Januar.
Lasst euch überraschen, die wird auf jeden Fall im Januar kommen.
Gut, also okay, ich habe nichts gesagt. Wenn du willst, kannst du es rausschneiden, Dirk.
Hier wird nicht geschnitten.
Okay, ja, wir sind soweit oder wir sind fertig, Dirk. Dirk, danke für die Gastfreundschaft hier.
Sehr gerne, danke fürs Kommen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, wir hören uns, sehen uns und lesen uns. Danke vielmals fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss.